Heute ist Karfreitag und wir kommen hierhin. Es ist wie ein Fest. Wir bereiten Sachen vor, bereiten Lieder vor, haben Abendmahl. Und man muss sich eigentlich die Frage stellen, warum feiern wir eine Beerdigung oder ein Tod, der 2000 Jahre zurück ist, warum feiern wir den? Warum interessiert uns dieser Todesfall? Ist ja ein Todesfall ist zuerst mal immer etwas sehr Negatives, sehr Trauriges. Vor einigen Wochen hatten wir eine Besprechung und da kam ein Kollege und sagt: Habt ihr gehört, der Paul ist tot. Paul war ein Elektriker von einer Firma, die viel für uns macht, ein Dienstleister. Und er hat vor kurzem, habe ich auch mit ihm zusammengearbeitet, okay, er ist gestorben, was ist mit ihm passiert? Der war gar nicht so alt, 50 Jahre ungefähr. Und kurz danach habe ich seinen Chef getroffen, der da auf unserem Gelände unterwegs war, angehalten, habe ihn gefragt: Helmut, was ist mit dem Georg passiert? Er hat sich das Leben genommen. Was? Ich war schockiert. Ein Mensch, mit dem ich vor 3 Wochen gesprochen habe, hat sich das Leben genommen. Er hat keinen Sinn mehr im Leben. Er wollte mit seinem, wahrscheinlich, man weiß ja nicht, warum er das wirklich getan hat, aber er war alleinstehend, sein Vater ist vor kurzem gestorben und dem wurde das alles zu viel. Er hat eine Woche Urlaub genommen, um sich dann das Leben zu nehmen. Seine Schwester hat ihn gefunden, wie er irgendwo in der Garage hing. Das war wahrscheinlich schon mehrere Tage. Und das ist für uns unfassbar. Wir können nicht verstehen, wie kann ein Mensch so etwas tun? Wie groß muss seine Verzweiflung sein? Wie groß muss müssen seine Probleme gewesen sein, dass er das macht? Aber es handelt sich hier auch um einen Fall, wo jemand für sich selbst quasi gesagt hat, ich komme damit nicht mehr klar, ich sterbe jetzt. So, und das ist ein abgeschlossener Fall. Es gibt noch andere Tode. Jemand stirbt an Krankheit. Es gibt aber auch, dass Menschen sterben, weil sie zur falschen Zeit das Falsche gedacht haben oder gesagt haben. Wir denken einfach zum Beispiel an Jan Hus, einen Reformator. Viele andere Märtyrer, die bereit waren, für den Glauben einzustehen und getötet wurden, die gequält wurden. Und hier haben wir einen Fall, das ist auch quasi ein Märtyrer, jemand, der stirbt. Und das ist hier in diesem Fall Jesus. Wir werden uns jetzt zuerst mal damit beschäftigen, was passiert ist, ganz kurz, weil wir heute schon viel darüber gehört haben. Dann, warum das passiert ist. Davon haben wir auch schon viel gehört. Und danach stellen wir uns die Frage, was es uns überhaupt angeht. Und da werden wir sehr persönlich und da werden wir sehr viele, werden wir durch die Geschichte gehen und wir werden dort viele Personen treffen. Es wimmelt davon Personen und jeder hat eine Beziehung zu Gott. Und das Thema meiner Predigt ist heute auch: Der Tod Jesu kann dich nicht gleichgültig zurücklassen. Keinen einzigen. Wir werden gleich sehen, diese Personen, die da waren, ob die beteiligt waren, ob das Vorübergehende waren. Es gab keinen einzigen, der nicht irgendeine Reaktion gezeigt hat. Und das ist die Frage, was wir dann machen. Aber nochmal kurz zurück zu dem, was geschehen ist. Jesus litt. Wir haben den Vers hinter meinem Rücken aus Jesaja 53, Vers 4 bis 6 will ich lesen. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Nochmal Betonung, unsere Leiden, unsere Schmerzen hat er getragen. Er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für den, der bestraft war und von Gott geschlagen, von Gott niedergebeugt. Gott hat das doch gemacht. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm. Zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Was geschehen ist, ist das. Wir haben eine riesige Schuld auf uns geladen und jemand musste dafür bezahlen. Wie gesagt, ich mache diesen Punkt ganz kurz. Und Jesus hat das getan. Jesus hat diese Leiden getragen. Diese Schläge, dieser Spott, dieser Hohn und diese Misshandlung, diese Kreuzigung, die waren eigentlich alle für uns. Die waren für mich bestimmt. Philipp, die waren für dich bestimmt. Annalena, für dich. Lili, für dich. Die waren für uns bestimmt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist das, worum es geht. Es war nicht für Jesus bestimmt. Es ist nicht seine Schuld. Es sind nicht seine Schmerzen. Es sind unsere, die er getragen hat. Und zudem, wir stellen uns immer vor, wenn körperliche Leiden. Jesus hatte diese seelischen Leiden, diese Trennung von Gott. Kinder, wer von euch hat schon einmal etwas getan, was seinen Eltern nicht gefällt? So. Komm, ein bisschen ehrlicher. Alle aufzeigen, ganz schnell. So, und die Erwachsenen auch, alle, ganz hoch. Alle. Tatsächlich. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Gut, der Vater kommt. Hallo Papa. Was habt ihr gemacht? Ich kenne einen Jungen, der eine Scheibe zerschlagen hat. Der dann, das war ich nicht. Also, ich habe vieles gemacht, aber noch nie eine Scheibe zerschlagen. Und dieser Junge, der hatte ein Problem. Er wusste, dass sein Vater gleich kommt. Und er wusste nicht, wie kann er der Strafe entgehen. Und um dieser Strafe zu entgehen, hat er sich etwas ganz Raffiniertes ausgedacht. Er hat gesagt, Vater, der Vater ist nach Hause gekommen, Vater, ich helfe dir beim Holzhacken. Der Vater wollte nur gar kein Holz hacken, dem Jungen ist nichts Besseres eingefallen. Wisst ihr, was der Vater ihn gefragt hat? Was hast du gemacht? Versteht ihr? Wenn wir merken, wir haben eine Schuld, entweder fliehen wir, ein anderer würde sich dafür entscheiden, den Vater nicht zu sehen. Er würde in sein Zimmer laufen und nicht zum Abendessen kommen. Und er würde hoffen, dass er bis zum nächsten Morgen schafft, irgendwie zu überleben. Hoffentlich fällt das nicht auf, damit er ein bisschen Gras drüber wächst. Wir haben Angst, das Angesicht des Vaters zu sehen. Oder wir wollen jetzt auf einmal mit irgendwelchen guten Werken versuchen, das zu begleichen. Der Vater, der war hellwach, ne? Der wusste sofort, was los war. Und Jesus, jetzt hat er diese Schuld der Menschheit auf sich geladen. Unsere Sünden. Und versteht ihr, für Gott, das war das Allerschlimmste. Wisst ihr, jemand sagt zu Hause, vielleicht zu denen, die älter werden, mein Schwiegervater hat zu meiner Frau gesagt, also wenn du einen Mann findest, ist egal wer das ist, Hauptsache kein Chachol. Also das ist ein Begriff für Ukrainer. Also für den war das irgendwie so, Hauptsache kein Chachol. Okay, ich hatte Glück, ich bin kein Chachol, deswegen durfte die mich heiraten. Also es hat funktioniert. Aber es gibt da eine Regel und wenn da ein Chachol wäre, dann müsste er darüber hinwegkommen. Aber jetzt gibt es für Gott ein Problem. Und er sagt, egal was, aber du kannst nicht mit einer Sünde nach Hause kommen. Wir können nicht mit einer Sünde vor Gott treten. Jetzt kommt sein Sohn, der heilig ist, der auf dieser Erde lebt und keinen Fehler macht, der das ganze Gesetz einhält. Und der kommt jetzt hier hin. Und was passiert? Der ist voller Sünden, beladen. Fertig. Der Vater, er kann nicht mehr vor das Angesicht des Vaters gehen. Es ist unmöglich. Und nochmal, das ist nicht seine Schuld. Es ist unsere Schuld. Warum das geschehen ist, damit wir Heilung bekommen. Wir sehen den Vers immer noch hinter uns. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden, damit wir Frieden haben. Damit nicht Millionen von Menschen jetzt zu Gott laufen und ihm anbieten, Holz zu hacken oder irgendetwas Gutes zu tun. Oder einen christlichen Aufkleber auf die Heckscheibe zu kleben oder irgendetwas Gutes zu tun, damit das nicht passiert. Damit nicht jemand vor Angst aufgrund seiner Schuld sich vor Gott versteckt und immer weiter wegläuft oder den Jona macht. Deswegen hat Jesus diese Schuld auf sich genommen. Wisst ihr, was Frieden bedeutet? Es ist schwer, in dieser Welt Frieden zu finden, wisst ihr. Es gibt auch, wenn zwei sich streiten und zwei schuldig sind, ist es so oft, dass keiner von beiden etwas zugeben will. Wenn wir jetzt die kriegerischen Auseinandersetzungen nehmen, die wir in der Welt haben, ja, da, ich meine, die Ideologie dahinter lassen wir jetzt mal außen vor. Aber heutzutage ist niemand in der Lage, auch wenn er offensichtlich schuldig ist, seine Schuld einzugestehen. In der Welt. Hoffentlich ist das bei uns anders. Aber es geht nicht. Aber Jesus nimmt eine Schuld auf sich, für die er nichts kann. Die er überhaupt nicht verursacht hat. Könnt ihr das verstehen? Das ist geschehen für uns, damit wir Frieden haben, und zwar Frieden mit Gott. Diese ganzen Wunden, die diese Leiden, die ihm zugefügt wurden, die bewirkten den Tod. Und wir werden nicht mit einer Salbe geheilt, hier nicht mit irgendwelchen Heilkräutern, sondern durch die Wunden Jesu, durch das Blut, was geflossen ist. Wir wollen jetzt einen Sprung machen und wir kommen, wir werden das, die Geschichte anhand Matthäus, weitestgehend der Schilderung von Matthäus durchgehen. Und wie gesagt, die Frage, die sich hier stellt, oder der Fakt ist, dass der Tod Jesu niemanden gleichgültig lässt. Dass er jeden etwas angeht, jeden Einzelnen, der hier sitzt. Ich werde nicht alles durchlesen, weil das sonst sehr, sehr lange sein wird. Aber ich werde einzelne Verse, einzelne Abschnitte lesen, weil ich davon ausgehe, dass alle Zuhörer diese Geschichte schon mal gehört haben und dass sie so im Groben wissen, worum es sich handelt. Matthäus 26 von Vers 20. Wir treffen dort auf den ersten Menschen, der in dieser Handlung relevant ist und der für uns von Bedeutung ist. Ich werde das auch so machen, dass wir zuerst mal analysieren, wie dieser Mensch vor der Kreuzigung reagiert hat und gehandelt hat, oder diese Person, und wie es nachher ist. Und wir werden uns letztendlich dann die Frage stellen, was bedeutet dir der Gekreuzigte im alltäglichen Leben? Okay, Matthäus 26, Vers 20. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen: Ich bin es doch nicht, Herr. Er aber antwortete und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar hin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach: Ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Seht ihr, wir haben hier Judas. Etwas weiter vorher in dem Kapitel lesen wir, dass er zu den Schriftgelehrten gegangen ist. Er sagt: Ich kann euch verraten. Also, was gibt ihr mir dafür? Jan, für wie viel Geld würdest du einen Verrat machen? Weißt du noch nicht, hast du noch nicht überlegt, ne, die Höhe, oder? Ja, zum Beispiel wird dein Vater gesucht, der glaubt an Gott, wir leben in Zeit der Verfolgung. sagen wir, Jan, 2 Millionen Euro.
Hm? Ja.
Nur, hier, mein Vater versteckt sich da unten. Nein, ne? Kein Geld der Welt. Aber seht ihr, dieser Judas, wie fixiert er ist auf das Irdische, was für eine Geldgier dahinter ist. Ich meine, 30 Silberlinge, ich habe jetzt wirklich gerade nicht nachgerechnet, was das bedeutet. Das ist Nonsens. Er war immer dabei, es ist sein Freund. Jesus wird verraten von seinem Freund. Wir gehen weiter. Und zwar ab Vers 31. Daraufhin, Jesus ist mit den Jüngern zusammen, daraufhin spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich alle an dir ärgern, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Ja, Übermut tut selten gut und zu viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen tut auch überhaupt nicht gut. Und wisst ihr, diese Jünger, die scheitern jetzt komplett. Diese Jünger, die gerade gesagt haben, ich werde es schaffen. Wir werden es schaffen. Überhaupt kein Problem. Jesus, selbst wenn du stirbst, wenn wir mit dir sterben müssten, wir sind bereit. Die waren nicht bereit. Die waren überhaupt nicht bereit. Wisst ihr, die waren im Garten, Gethsemane. Und Jesus hat ihnen gesagt, wacht und betet. Und bei denen war es wahrscheinlich so wie bei uns. Wenn es zum Gebet wird, werden wir so müde, da können wir einfach nicht mehr. Jetzt müssen wir schlafen. Wir haben echt keine Zeit mehr zu beten. Wir haben echt keine Kraft mehr zu beten. Wir haben wirklich keine, wir sind nicht mehr dazu in der Lage. Die haben versagt. An dieser Stelle sollten sie beten. Jesus hat es ihnen vorgelebt. Er hatte ein ausführliches Gebetsleben und die Jünger, die immer bei ihm waren, die mussten es, die haben es miterlebt. Und an dieser Stelle erwartet Jesus, dass sie wachen und beten. Er weiß, was passiert. Aber trotzdem, er spricht zu ihnen, er bittet sie. Aber sie können es nicht leisten. Sie sind dazu einfach nicht in der Lage. Wisst ihr, diese Menschen haben in dem Moment auf sich selbst vertraut. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zurück. Ich werde das nicht bei jeder Person oder bei jeder Gruppe sagen. Aber wir müssen immer zurückdenken an das, was wir am Anfang gelesen haben. Denn er ist für unsere Schuld und um unserer Missetat willen gestorben. Wisst ihr, das ist auch eine Missetat, das, was da passiert, bei dem Judas und auch bei den anderen Jüngern. Dass sie nicht beten, dass sie auf sich selbst vertrauen, dass sie übermütig sind. Das sind die Wunden, die Jesus zugefügt sind. Wir brauchen nicht davon denken, dass wir fluchen, morden, huren und was auch immer. Ja, von ganz vielen schrecklichen Dingen. Sondern das, was uns jetzt hier wirklich angeht, ist, wenn du zu viel Selbstvertrauen hast, wenn du zu übermütig bist, wenn du auf deine eigene Kraft vertraust, dann ist das genau dieselbe Wunde. Verstehen wir das? Genau dieselbe Wunde, ob ich lüge, das spielt keine Rolle. Wir sind, die Jünger, waren hier einfach feige. Die waren hier einfach richtige Feiglinge. Ich sage das nicht verachtend, weil ich würde kaum besser dastehen oder überhaupt nicht besser. Okay, wir gehen mal weiter in der Geschichte. Jesus kommt, wird gefangen genommen. Ich habe leider jetzt nicht alle Bibelstellen, wie gesagt, auch nicht meine Bibel, da wüsste ich direkt, wo das direkt steht, aber manchmal muss ich jetzt suchen. Bei der Gefangennahme, Judas kam, hat ihn verraten und dann ereignet sich so eine Sache, die ist auch sehr interessant. Die kam mit Schwertern, mit Knüppel. Ich meine, Jesus kam, hatte ja keine Armee um sich geschart. Die kamen mit Soldaten. Jesus sagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, der Knecht des hohen Priesters, die kommen da alle an. Ältesten des Volks, kommen da alle als Gruppe an, als so eine riesige Schar, um Jesus festzunehmen. Jesus sagt, hier bin ich. Aber einer, der bei ihnen war, Vers 51, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Wow. Da haben die aber Mut gezeigt, ne? War der Petrus wieder hellwach, hat sein Schwert gezückt und zack. Hat sehr fein gearbeitet. Ich weiß nicht, wie man so ein Ohr abhauen kann. Das ist nicht so einfach, oder? Wer hat schon mal ein Ohr abgehauen? Naja, aber wer hat schon mal mit dem Schwert geschlagen? Und unsere Kinder haben so Holzschwerter, aber wenn die damit schlagen, man kann gar nicht so präzise schlagen, finde ich. Vielleicht war das auch ein kleineres Messer und eine Bezeichnung Schwert kann jetzt... aber trotzdem, das war ein Präzisionsschlag, ne? Wie man heutzutage sagt. Und er hat ihm das Ohr abgeschlagen. Und dieser Knecht, der hieß Malchus, und diesen Malchus, den wollen wir uns mal ein bisschen näher zu Gemüt führen. Dieser Malchus kam ja auch, um mit dieser aufgehetzten Meute, um Jesus festzunehmen. Er war ein Feind Jesu. Das war einer von denen, die ihn festnehmen wollten, zum hohen Priester führen. Er muss verhaftet werden. Er muss gekreuzigt werden. Das war ihre Intention. Der Gedanke, den der dahinter war. Und jetzt sieht er sein Ohr auf dem Boden liegen oder hängen, wie auch immer. Blutet. Ja. Das ist so einfach. Sein Ohr wird abgeschlagen. Aber was hat er für Schmerzen? Er hat geschrien. Jesus kommt, das ist sein Feind. Einer, der kommt, ihn festzunehmen. Berührt sein Ohr, heilt ihn. Ich habe die ganze Bibel durchsucht. Ich habe nirgendwo weitergefunden, dass Malchus sich bedankt hat. Dass er auf einmal mit den Jüngern gegangen ist. Dass er später einer von die Apostel unterstützt hat. Dass er irgendwie ein Diakon war. Was ist mit diesem Malchus passiert? Malchus, hast du nicht verstanden, welche Liebe Jesus dir gerade gezeigt hat? Du fletschst die Zähne vor ihm, du kommst mit Schwertern und Knüppel vor ihm und der macht dein Ohr gesund. Du würdest total hässlich durch dein ganzes Leben laufen. Also stell dich mal vor, ich hätte jetzt ein Ohr weniger. Das wäre Katastrophe. Aber ich habe nirgendwo was von Malchus gelesen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Malchusse werden. Wenn wir die Gnade Gottes sehen, wenn wir die Gnadentaten Jesu sehen an uns, wenn wir sehen, dass die Sonne jeden Morgen aufsteht und wenn wir keine Dankbarkeit verspüren, dann sind wir Malchusse. Und die kommen vor den Hohen Rat. Und vor dem Hohen Rat, da versammelt sich die ganze religiöse und politische Elite. Und da geht es darum, die Leute aufzuhetzen, Jesus zu verurteilen. Entschuldigung, ich war nur ein bisschen zu früh. Geht es darum, Jesus zu verurteilen. Wir lesen von 57. Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn weg zu Kaiphas, dem hohen Priester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihn vom Weiten. Also das ist der gesagt hat, ne, ich werde mit dir sterben, bis zu dem Hof des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang zu sehen. Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht und sprachen, weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? Und wenn ihr dem nicht nachfühlen könnt, dann stellt euch vor, dass ihr da steht. Stellt euch vor, welche Gefühle bewegen uns, wenn wir uns zu Unrecht angeklagt werden. Wir wollen uns verteidigen, wir werden zornig. Wenn wir bespuckt werden, ich weiß nicht, wer diese unangenehme Erfahrung gemacht hat, aber zufällig habe ich das mal zu spüren bekommen, obwohl ich gar nicht der Adressat war, zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ist nicht die Feuchtigkeit, sondern einfach diese Handlung, die dich einfach so fühlen lässt, als ob du ein Stück Dreck bist. Mit Fäusten Schläge ins Gesicht zu bekommen, das ist nicht angenehm. Und seht ihr, diese ganze Elite, Neid und Hass, wozu das geführt hat. Wir werden auf die noch zu sprechen kommen. Die haben sich nicht rühmlich verhalten in dieser ganzen Sache. Es geht nämlich weiter. Ich überspringe jetzt die Verleugnung des Petrus, die habe ich schon angesprochen. Er hat Jesus verleugnet, der Hahn hat dreimal gekräht. Der Hahn hat gekräht, er hat ihn dreimal verleugnet. Petrus weinte dann bitterlich, er hat verstanden. Bei ihm ist ihm was angekommen. Dann kommt es zu Pilatus. Ich habe versucht, das Ganze in Freund und Feind einzuteilen. Und bei Pilatus wusste ich gar nicht, ist das eigentlich ein Freund oder ist das ein Feind? Was meint ihr so? Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Was denkt ihr? Ist Pilatus Freund Jesu oder Feind Jesu? Ja? Ja, ganz sicher. Gut. Wer meint Feind Jesu? Hat jemand noch eine andere Meinung? Freund? Gut. Das ist nämlich gar nicht so abwegig. Weil, wenn wir die Schilderung ansehen über Pilatus, dann stellt man sich wirklich die Frage, ist er jetzt ein Freund oder ein Feind? Weil alle Taten, alles, was er zuerst mal tut, das sieht zuerst mal voll danach aus, dass dieser Mensch, wow, dieser Gouverneur, der da eingesetzt war, dass der ein gutes Urteilsvermögen hat. Der hat schnell durchschaut, dass diese religiöse und politische Elite, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, dass die nur neidisch waren. Die wollten Jesus aus dem Weg haben. Der war ihnen viel zu groß, viel zu wichtig. Er konnte viel zu gute Sachen, die selber nicht konnten. Dem laufen die Leute hinterher. Die preisen ihn als ihren König. Und die werfen Palmzweige auf den Boden für ihn. Und das hat die gestört. So, und jetzt, Pilatus hat das durchschaut. Und ich muss jetzt die Bibelstelle finden. Die wollte ich nämlich aus Johannes lesen. Ich bleibe jetzt bei Matthäus, tut mir leid, weil sonst muss ich lange suchen. Ab Vers 11, Matthäus 27 jetzt schon, ab Vers 11. Jesus aber wurde vor den Statthalter geführt und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie viele sie gegen dich vorbringen? Und er antwortet ihm nicht darauf. Der Statthalter war verwundert. So, und ich überspringe jetzt ein bisschen. Und dann sagt Pilatus in Vers 17, wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll, Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten die Volksmenge, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von den beiden wollt ihr, dass ich euch losgebe? Sie aber sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagten alle: Er werde gekreuzigt. Oder in der anderen Übersetzung: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber über die Maßen und sagten, er soll gekreuzigt werden. Pilatus hat es versucht. An einer anderen Stelle, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich in Johannes war. Ach so, ja, genau. Johannes 19, Vers 12. Pilatus suchte, Jesus loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Wisst ihr, bis zu diesem Zeitpunkt ist Pilatus ein sehr angenehmer Statthalter. Der setzt sich für Jesus ein. Er versteht, das ist falsch, was die da machen. Das ist ein abgekartetes Spiel. Aber jetzt kommt die persönliche Schiene. Das war sehr raffiniert, ne? Sehr, sehr raffiniert von den Juden, zu sagen: So, warte mal. Jesus, alle sagen, das ist der König der Juden. Das geht überhaupt nicht. Stell dir vor, wir haben hier noch einen König. Es gibt keinen König als den Kaiser. Auf einmal waren die alle so kaisertreu, ne? Die haben, wahrscheinlich hätten die einen Vertrag unterschrieben für die nächsten 3000 Jahre, dass sie die Knechte der Römer bleiben, die Juden. Überhaupt nicht. Die wollten eigentlich von denen loswerden. Die haben die Römer und die Soldaten, die haben die eigentlich gehasst. Aber die haben das jetzt benutzt für ihre Zwecke. So, und das haben die ganz raffiniert gemacht. Und in dem Moment hat Pilatus einfach gesagt: Nee, die Karriere geht vor. Es ist für mich wichtiger, dass ich vielleicht irgendwann mal selbst Kaiser werde. Weil das war ja so, viele Gouverneure, viele Kriegsherren, Führer der Römer, die wollten eigentlich immer aufsteigen, die wollten später irgendwann mal Kaiser werden. Ja, und das war ihm jetzt wichtiger. Und egal, was er vorher getan hat, der kleine Junge mit der Brille hat recht, Pilatus ist ein Feind Jesu. Ich weiß nicht, wie der heißt. Jonas, sehr schön. Aber du hattest auch recht, Emily, das stimmt. Es sieht aus, als ob er ein guter Freund ist. Aber versteht ihr, wenn wir gegen Jesus sündigen, wenn wir uns selber in den Mittelpunkt stellen, dann sind wir einfach seine Feinde. Okay, ich wollte noch einen anführen, zumindest, weil es sonst sehr lange wird. Und zwar den Schächer am Kreuz. Jetzt muss ich suchen. Ja. Danke. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Aber bei dem denkt man, okay, der hat schon viel gelitten, der hat schon viel hinter sich. Wer weiß, ob der noch wirklich weiß, was er sagt. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Dieser hat nichts Böses getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist doch wunderbar. Und hier haben wir einen gefunden, endlich. Guck mal, wie lange wir gesucht haben. Wir haben immer einen gefunden, der sich gegen Jesus gestellt hat. Und hier ist der einzige wahre, wahre, wahre Freund Jesu. Der einzige vielleicht nicht ganz, aber da kommen nämlich noch die Frauen und Josef von Arimathea. Aber einer, für den ging es um gar nichts mehr. Er hat auf dieser Erde nichts mehr. Und einer von den beiden, die waren beide in der gleichen Lage. Diese beiden, die wurden gekreuzigt, die wurden gefoltert, die hängen jetzt da. Für die ist es vorbei. Die haben sehr viel Schlechtes angestellt und die wissen das auch. Und dieser eine ist in der Lage, sich zu demütigen und zu sagen, also Jesus, ich hänge hier wirklich zurecht. Ich erkenne meine Schuld an und bitte denk an mich. Es ist einfach wunderbar. Und dieser eine Mann, Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. All diejenigen, die weggelaufen sind, die für sich selber gekämpft haben auf dieser Erde, die müssen auf dieser Erde bleiben. Aber dieser Schächer, der konnte an dem Tag im Paradies sein. Das ist einfach so wunderbar. Und das ist einfach, ich liebe diese Worte. Ich freue mich für diesen Mann. Und ich wünsche, dass ich in der Lage bin, das genauso zu tun wie er. Wie gesagt, da kommen noch die Frauen. Vor allem kommt da auch noch das Volk. Ein Volk, wir haben gesehen, das überredet wurde, was Jesus zugejubelt hat. Was aber jetzt auf einmal schreit, Barabbas, kreuzige Jesus. Wir wurden überredet. Wenn wir das mal zusammenfassen. Was wir hier gesehen haben, welche Missetaten. Wir haben hier gesehen, da sind Leute, die sind gekommen, um Jesus zu töten, um ihn zu schlagen, mit Waffengewalt, mit allem Möglichen, mit falschen Zeugnissen, mit Lügengeschichten über Jesus. Neid, Hass. Wir haben auch welche gesehen, die einfach nicht in der Lage waren, gehorsam zu sein, zu wachen und zu beten. Die gab es auch. Ungehorsam. Es gab welche, die kleingläubig waren und Angst um ihr eigenes Leben hatten. Wie Petrus und alle Jünger. Ja, Petrus ist jetzt namentlich erwähnt. Johannes lief auch irgendwo von ferne. Er hat irgendwo zugeguckt. Die waren alle irgendwo interessiert, was mit ihm passiert. Aber von diesen Worten, die gesagt haben, ist nichts übrig geblieben. Judas, geldgierig, total habsüchtig. Dann waren da noch Soldaten, die blutrünstig waren. Da ist einer, die haben Jesus eigentlich zerfleischt, ja, wenn man wirklich sich damit auseinandersetzt, was da passiert ist. Sein Rücken, das war einfach eine Masse, die Fleisch mit Blut, fertig. Da war keine Gestalt mehr, das haben wir auch hat Andi auch gelesen. Er hatte keine Gestalt mehr, alle haben das Angesicht abgewendet. Niemand wollte Jesus sehen. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt. Wir haben jetzt gesehen, wie die Leute reagiert haben. Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollen, wo sehe ich mich da? Wo war ich? Ich möchte euch ein paar Sekunden Zeit geben, um darüber nachzudenken. Jeder Einzelne. Du warst da. Das, was du jetzt bist, das wärst du auch da. Denk dir keine Heldengeschichten aus. Denk dir nicht aus, boah, wenn ich da wäre, ich wäre bis zum Kreuz gegangen. Oder ich hätte dem einen nicht nur Ohr abgeschlagen, auch den ganzen Kopf oder was auch immer. Wir müssen mal in uns selbst reinhören. Für 10 Sekunden. Wisst ihr, das Schöne ist, dass Jesu Tod oder dass die Geschichte dieser Menschen zu Jesus, auch wenn die gestört war, ein Riss dazwischen war, es musste nicht so bleiben. Und das ist das Wunderbare. Und wir kommen jetzt dahin, werden uns diese Leute nochmal ganz kurz angucken und wir werden sehen, dass es total traurige Schicksale gab und es gab sehr schöne Schicksale. Wir haben schon vom Schächer am Kreuz gehört, ne? Der hing da, der war eigentlich unbeteiligt. Er hing da am Kreuz, aber er war danach im Paradies. Er hat sich gedemütigt, er hat seine Schuld anerkannt. Gehen wir mal ganz an Anfang. Wir haben von Judas gesprochen. Was ist mit Judas passiert? Was hat Judas getan? Er hat sich das Leben genommen. Er war fix und fertig. Als er das gesehen hat, was mit Jesus passiert ist, als er verstanden hat, was er getan hat, dann war er nicht mehr in der Lage, Buße zu tun. Er hat sich das Leben genommen. Was haben die Jünger gemacht? Aus den Jüngern, aus diesen kleingläubigen Feiglingen, wisst ihr, was daraus geworden sind? Daraus sind Märtyrer geworden, daraus sind Menschen geworden, die gegangen sind, die haben das Wort Gottes verkündigt. Die sind hinausgegangen in alle Welt, die waren in Jerusalem, die haben gepredigt, da sind so viele Menschen zum Glauben gekommen. Für die hat der Tod Jesu wirklich einen Wert gehabt, auch wenn sie vorher so versagt haben. Jesus hat ihnen ja vorher schon gesagt, vorausgesagt, was mit ihm passiert wird. Aber ich habe mich gefreut für diese Jünger, dass sie dann gegangen sind, dass sie, auch wenn es ihnen schwer fiel, ja, mit die Botschaft der Frauen, ja, hat nichts mit den Frauen zu tun, aber der Botschaft der Frauen zu glauben, dass sie auch verstanden, dass sie ihn gesehen haben. Auch wenn, ich freue mich für die Jünger, die sind da hingegangen und die haben geglaubt, selbst der Thomas hat geglaubt, auch der Thomas Moog. Und jeder Thomas, der zu Jesus kommt, der an ihn glaubt, der bekommt ewiges Leben. Versteht ihr das? Das ist so wunderbar. Petrus, dieser Versager, der Versager Petrus, wisst ihr, was aus dem geworden ist? Der hat Briefe geschrieben, wir lesen seine Briefe. Der Petrus, der hat gepredigt, da haben sich tausende Menschen bekehrt. Dazu, das macht der Tod Jesu aus diesen Menschen. Wir wissen nicht, was mit den ganzen hohen Priestern und Schriftgelehrten passiert ist. Ich weiß nur, dass sehr viele von ihnen auch weiter die Christen verfolgt haben später. Das ist sehr traurig. Blind. Jesus hat die mit Blindheit geschlagen. Die waren nicht in der Lage, ihren eigenen Zustand zu erkennen. Obwohl die ganz nah dran waren. Die haben jedes Wunder gesehen, quasi. Die waren überall auf Schritt und Tritt haben sie ihn beobachtet, um etwas gegen ihn zu finden. Ich weiß nicht, was mit Pilatus letztendlich geworden ist. Ich weiß aber, dass von den Soldaten, die so blutrünstig waren, die so hasserfüllt waren, dass sie, und das hat mich gewundert, zu einer Feststellung kamen. Lukas 23, Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Aber all seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Dieser Hauptmann, er musste es befehlen, das waren seine Soldaten. Ja, und so viel, wie der Hauptmann zugelassen hat, so viel haben die Soldaten auch, haben die Jesus auch gequält. So viel haben die ihm auch zugefügt. Er ist dafür verantwortlich. Aber dieser Hauptmann, wenn ich diese Sätze höre, ich glaube nicht, dass sein Leben so geblieben ist, wie es war. Er sagt wirklich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Es gibt heutzutage viele, viele Leute, die sagen, ja, Jesus gab es. Aber viele sagen, das war nicht Gottes Sohn. Für die spielt das keine Rolle. Aber dieser Hauptmann, der hat es erkannt. Er war dabei und die waren, und sein Leben hat sich geändert. Ich bin davon fest überzeugt, auch wenn wir jetzt wirklich nicht das Zeugnis weiter haben. Er hat verstanden, dass dieser Mensch gerecht war. Das musste Eindruck hinterlassen. Ja, mit dem Volk weiß ich nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Ich denke, aus diesem Volk haben sich viele später bekehrt. Viele haben später verstanden, dass das vollkommen falsch war, was sie gemacht haben. Aber die sind einfach der Masse hinterhergelaufen. Ja? Jesus stand auf der einen Seite, er war alleine, auf der anderen Seite die ganze politische Elite und die religiöse. Und dann, was sollte das Volk tun? Sich gegen die auflehnen? Dann kriegen die vielleicht noch mehr Probleme. Die hatten auch so schon tausende Vorschriften, die nicht halten konnten. Ja, dann denken wir mal an uns selbst. Aber wie wunderbar ist es, dass nicht alle bei dieser feindlichen Haltung geblieben sind, Gott gegenüber. Und jetzt kommen wir Zum Schluss. Jesu Tod und Auferstehung ist jeden Morgen unsere Hoffnung auf das ewige Leben. Jeden Morgen die Hoffnung auf ein erfülltes Leben mit wirklich Sinn. Und jeden Morgen die Hoffnung auf ein Leben frei von der Sünde. Befreit von der Sünde. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich stelle diese Frage an jeden, der Jesus nicht angenommen hat, und stelle die Frage, ob er weiter so sein will, wie Judas oder wie ein Teil des Volkes oder die politische Elite, der mit seinen Handeln Jesus Schmerzen zugefügt hat, der mit seinen Worten Jesus Schmerzen zufügt, der mit seiner ablehnenden Haltung, der mit seiner Feigheit ihm die Schmerzen zufügt. Und ich spreche auch jeden an, der ein Christ ist. Was bringt es uns, wenn Jesus gestorben ist und, ich sage es in Anführungsstrichen, ich sage nur die Erlösung, Jesus bringt uns nur die Erlösung. Was bringt uns das? Ich meine, wir sind erlöst und Sünden sind vergeben. Es wird von uns erwartet, dass unser Leben in der Folge davon zeugt. Wir haben gerade gesehen, das ist persönlich. Ja, dieser Tod Jesu, der ging alle was an. Da waren noch Vorübergehende, die vorübergingen, gesehen haben, oh, da wird jemand gekreuzigt, ah, spotten wir mal, rufen wir mal irgendwelche bösen Sachen zu. Sowas gibt's auch. Und ich sage nochmal, es ist keiner, der davon ausbleibt. So, und jetzt für uns als Christen, in Philipper 2 lesen wir in den ersten 11 Versen, wie Jesus war, was es bedeutet hat für ihn, auf die Erde zu kommen. Ich lese von Vers 10 oder 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jede, wirklich jede. Hier ist von jedem die Rede. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, zu seinem Wohlgefallen. Es wird von uns erwartet, dass wir, wenn wir diesen Tod Jesu und die Auferstehung, wenn wir begriffen haben, dass es wirklich Gottes Sohn ist und dass der in der Lage ist, unsere Schuld reinzuwaschen, und jetzt sind wir seine Kinder geworden, wir haben diese Gnade angenommen, wir haben Frieden mit Gott, und jetzt wäre das doch einfach viel zu traurig, wenn wir weiter der Sünde dienen, wenn wir täglich sündigen, wenn wir in unserer Sünde beharren, wenn wir nicht in der Lage sind, zu wachsen, zu kämpfen, zu wachen und zu beten. Kinder, könnt ihr euch vorstellen, ihr habt Ferien und die Ferien beginnen am Montag. Ihr erlebt den Montag und sagt, jo, war nicht schlecht, so frei zu haben, aber ich gehe morgen wieder in die Schule. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie würdet ihr mich bezeichnen, wenn ich das machen würde? Ihr müsst das nicht aussprechen, aber denkt doch mal darüber nach. Das ist einfach viel zu traurig, ne? Deswegen, das ist ungefähr genauso. Aber ich will eine andere Illustration erzählen, mit der, dann werde ich auch schließen. Wir können das vielleicht vergleichen, das gilt für alle, auch die es nicht angenommen haben. Ein Mann, ich habe mir die Geschichte ausgedacht, ich brauchte eine Illustration, ich weiß nicht, vielleicht, ob die gut ist oder schlecht, das werden wir sehen. Ein Mann, der arbeitete in einer Firma. Diese Firma war 35 Kilometer von seinem Haus weg. Und er hatte kein Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel waren da sehr schwer zu erreichen. Er hatte kein Auto. Ja. Öffentliche Verkehrsmittel waren schwer zu erreichen. Hat er gesagt, okay, ich fahre dann mit dem Fahrrad. Er hat sich jeden Morgen auf sein Fahrrad geschwungen, ist 35 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Er hat dann 2,5 Stunden für gebraucht. Morgens, er stand um 4:30 Uhr morgens auf, oder 4 sogar, um 4:30 Uhr los. Um 7 kam er an, hat gearbeitet bis 4, fuhr dann nach Hause War dann um 6:30 oder um 7 zu Hause, weil auf dem Rückweg war es noch schwerer, der letzte Berg, 1 Kilometer berghoch. Und so ist er gefahren. Einen Tag, den zweiten Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Und irgendwann hatte der die Nase voll. Er hatte überhaupt keine Lust mehr darauf. Er hat sich in einen Schluss gefasst und hat gesagt, ich mach das nicht mehr. Er ist zu seinem Chef gekommen, hat gesagt, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr arbeiten kommen, ich kündige. Chef, warum? Diese ganze Fahrerei, das hängt auf mir, ich kann nicht. Ich kann das nicht mehr machen. Bei seinen Kollegen war er übrigens der Held, weil der immer so viel gefahren ist. Ne? Was für eine Disziplin, was für eine Kraft. Aber jetzt war er am Ende, das hat ihm alles nichts mehr gebracht. Jetzt geht er hin und redet mit dem Chef. Der Chef sagt ihm, wo wohnst du denn? Er gibt ihm seine Straße, seine Stadt durch. Der Chef schaut ihn verwundert an und sagt, Kollege, aus deiner Gegend kommen sehr viele Arbeitskollegen. Und wir haben da einen Fahrdienst eingerichtet seit 10 Jahren. Du bist seit 5 Jahren bei uns in der Firma. Seit 10 Jahren fährt da jeden Morgen ein Bus. Der kommt um 6:30 und du bist dann um 7 pünktlich auf der Arbeit. Was? Ich ziehe die Kündigung zurück. So, für den ist eine Last runtergefallen. Er steht jetzt am nächsten Montagmorgen auf, stellt sich hin an die Straße, der Fahrdienst kommt, der steigt ein ins Auto, fährt zur Arbeit. Er ist glücklich. Er macht das 2-3 Tage. Er fühlt sich frei, ja. Ich habe jeden Tag viel mehr Zeit. Er schläft jetzt bis 6. Und abends ist er auch schon um 5 spätestens zu Hause. Er sieht viel mehr seine Kinder, seine Frau. Bis dahin alles gut. Und stellt euch vor, dieser Mann sagt nach einer Woche, nee, ich mache das nicht mehr. Weil auf der Arbeit bin ich nicht mehr der Held, dass ich so viele Kilometer fahre, dass ich so eine Disziplin habe. Jetzt bin ich einer wie alle anderen. Mach das nicht mehr. Jetzt gucken manche und denken, komisch, komische Geschichte. Und das wäre ungefähr, ne, ungefähr das, wenn wir die Erlösung gespürt haben, wenn wir die Freiheit von Jesus angeboten bekommen und sagen, nee, warte mal, ich mache mein eigenes Ding. So, ich stehe morgens auf, gehe meinen Weg, ziehe meine Sache durch. Ah, ich sündige hier ein bisschen, da ein bisschen, aber da kann man ein Auge zudrücken. Das ist nicht Freiheit, das ist wieder Gebundenheit. Versteht ihr? Und dieser arme Mann, ihm war es wichtiger, auf sich zu verlassen, dieser Fahrradfahrer. Ja, das ist eine ausgedachte Geschichte, okay, nicht weiter erzählen, dass das echt war. Aber so in der Art können wir uns benehmen. Zum Schluss, der letzte Satz. Wir haben gemerkt, dass Jesu Kreuzigung jeden betrifft. Niemand konnte vorbeigehen, ohne irgendetwas zu sagen. Niemand konnte unparteiisch sein. Neutral gibt's da nicht. Entweder du jubelst mit den Feinden über den Tod Jesu oder du trauerst in Dankbarkeit und sagst, Herr, das war wirklich meine Schuld. Und wir haben ausführlich darüber geredet, wie es den Menschen dann weiter erging. Gott reicht dir seine Gnadenhände und er erwartet von dir, dass du zu ihm kommst und ihn um Vergebung bittest. Und dann kannst du wirklich frei werden. Dann kannst du das erleben, was der Schächer erlebt hat. Dann kannst du das erleben, was die Jünger erlebt haben. Ein erfülltes Leben mit Jesus. Oder willst du enden wie Judas oder Pilatus, die größten Chancen ihres Lebens einfach weggeworfen haben für eigene Zwecke. Ich schlage vor, dass wir zusammen beten. Amen.